Liebe Leute, ihr werdet jetzt Teil von einer Lesung. Ja, weil ihr gerade jetzt teilhaben werdet, ne? Wie ich hier sitze und erstens mal sagen muss, wisst ihr, ich habe das Buch Taxi gelesen. Vom Autor Klaus C. aus Reutlingen, erschienen im Books on Demand Verlag Norderstedt 2015. Und daraus möchte ich euch ein Kapitel vorlesen. Und bevor ich das mache, liebe Leute, müsst ihr mir echt verzeihen, gell? Ich bin ja auch nur ein Mensch, deswegen trinke ich jetzt erstmal einen Schluck Wasser. Und dann mache ich mir auch noch einen Dessel Kaffee. So viel Zeit muss einfach sein, weil ich mache das ja ausschließlich, wie immer, für mich, für sonst niemand. Ja, ich bin hier beim Freien Radio Wüste Welle sozusagen ja immer ausschließlich nur zu meinem eigenen Vergnügen. Ihr könnt daran teilhaben oder das Radio abschalten, aber das ändert nichts an der Geschichte, dass ich das für mich mache. Ja ist in I and I. And plus in all of us. So, also auch in euch. Tätet ihr zuhören, tätet ihr es jetzt mitkriegen, was ich jetzt hier wieder fabriziere, auf meine Art und Weise. Und mir ist das auch ganz egal, wie das andere macht, weil ich mache das halt so. So. Also, ich bin bereit. Erstens, das Buch liegt mir wirklich sehr am Herzen. Das ist das erste Werk von Autor Klaus C. aus Reutlingen. Und ich habe ja jetzt schon viele Folgebücher von ihm gelesen. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt seiner schriftstellerischen Karriere. Mit Sicherheit sind, bis dieses Buch entstanden ist, sehr viele Dinge in ihm und um ihn herum auch noch passiert. Und ich interessiere mich ja immer für die Menschen sehr, gell? Und ich, ja, ich finde es jetzt einfach schön, dass ich das machen darf für den Klaus C. aus Reutlingen und auch für Adeline, die zwar nicht für Taxi, aber für alle folgenden Romane von ihm bis jetzt mitgestalterisch auch schafft. Und zwar auf jeden Fall die Buchcover in der Gestaltung eben geschaffen hat. Und ebenfalls ihm natürlich auch als Lektorin behilflich ist in der Gestaltung und einfach im Erschaffen dieser Werke in Wort und Bild und vor allem mit Herz. Und das ist der Grund, warum die Bücher wirklich für mich ein Gewinn sind. Und was für mich schön ist, gebe ich natürlich sehr gerne auch weiter. Jetzt klingelt mein Handy. Ist auch toll. Jetzt seid ihr mal live dabei, wie es bei mir daheim zugeht. Ich sitze bzw. liege gerade auf meinem Kanapee und trinke einen Kaffee, ein Glas Wasser und habe ein Buch in der Hand und habe eigentlich alle Hände voll zu tun, gell? Und jetzt ruft man mir auf dem Handy und wisst ihr was? Ist mir wurscht. Ich gehe einfach nicht dran. Ich habe nichts Wichtigeres zum tun. Man muss manchmal einfach auch souverän Entscheidungen treffen und Nein sagen. Man muss nicht nur, weil es Handys gibt, immer erreichbar sein. Ich bin kein 24-Stunden-Callcenter, für niemand. Weder für meine Arbeitgeber, noch für privat. Auch selbst meine allerbesten Freunde, die sowieso, die respektieren das, die wissen das, wie ich bin. Da kannst du auch vor meiner Tür standen, wenn ich keinen Bock habe. dann mach ich dir einfach it auf. Und da kannst du, nicht weil ich dir leiden kann oder so, sondern weil ich gerade keinen Bock habe. Und meine besten Freunde respektieren das. Die sagen da auch nichts. Die gehen wieder und die teilen mir irgendwann mal vielleicht mit, du, ich war bei dir, aber du hast wieder keine Zeit gehabt. Aber sie immer, immer weniger mit diesem vorwurfsvollen Unterton. Und das nennt man Learning by Doing. Das müssen die halt so oft machen, bis es kapiert, dass es diesen Unterton auch braucht, weil das gleiche Recht ich auch allen anderen zugestehen möchte, weil das ist für mich Freiheit und das ist für mich Liebe. Ja? Und wenn du mein guter und allerbester Freund bist, dann lässt du mir die Freiheit, damit du sie auch haben darfst und behalten darfst. So ist es. Im Augenblick ist das Leben. Das, was ich jetzt mache, ist ein Buch vorlesen. Das ist schon eine Weile her, als das geschrieben wurde und noch viel länger her, bis das soweit war, dass es geschrieben wurde. Ihr habt jetzt aber im Moment auch Teil an diesem Moment, an diesem Augenblick. Und das ist jetzt die Aufzeichnung von meiner Lesung. Und es gibt dann später nochmal einen anderen Zeitpunkt, nämlich den Zeitpunkt, an dem ihr auch entscheiden dürft wieder, ob ihr teilhaben wollt oder nicht. Und da passiert vielleicht dann auch wieder Dinge, die jetzt einfach unvorhersehbar sind. Ja? Das finde ich das Tolle. Ja? Der Moment lernt uns so viel. Und genau die Dinge, die dann passieren, die unvorhersehbar sind, sind manchmal die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und wenn ich das dann in meiner Sendung präsentiere und wahrscheinlich dann auch in einer MP3-Form auf die Homepage stelle, auf meinen Blog Kandake Queen Size beim Freien Radio Wüstewelle, dann ist das wieder ein anderer Zeitpunkt. Ihr müsst verstehen, ich bin jetzt im Raum, an dem ihr nachher teilhaben dürft, und es ist wieder ein anderer Raum. Und bis das Ding bei euch dann landet, wenn ihr das Radio einschaltet oder ihr das abruft auf der Homepage, ist nochmal ein anderer Zeitpunkt, nochmal ein anderer Raum. Und da in der Zwischenzeit passieren so viele Dinge. Und das ist genau das, was eine Aufnahme, eine Aufzeichnung, egal ob das ein Buch ist oder jetzt hier eine Hördatei ist, die ich hier produziere, indem ich das jetzt, was ich sage, aufnehme. Es ist nie vollständig und nie, es ist immer aus der Vergangenheit. Es liegt immer in der Vergangenheit. Wenn ihr aber das Radio einschaltet, an dem Tag, an dem ich das Buch Taxi in meiner Sendung Kandake Queen Size dann vorstelle, dann sind wir wieder im selben Raum, relativ im selben Raum. Es ist natürlich eine kleine Zeitverzögerung, trotzdem durch diese Technik. Einfach, die hat ihre Grenze. Technik hat immer ihre Grenze. Das Medium hat seine Grenze. Trotz allem finde ich das einfach toll, dass es noch Radio gibt. Weil das ist immer noch, finde ich, ein ziemlich direktes Medium. Es gibt noch bessere. Die verrate ich jetzt aber nicht. Auf die müsst ihr irgendwann in eurem Leben selber stoßen. Also gut, weiter geht's. Hier lese ich jetzt erstens das Vorwort vom Buch Taxi. Wie gesagt, erschienen 2015, der Autor Klaus C. Und Vorwort, Zitat Bob Marley. Aber nur die Musik sollte kämpfen, nicht die Menschen. Und das letzte Kapitel ist eine tolle Zusammenfassung. Das ist eigentlich von dem ganzen Buch eine tolle Zusammenfassung. Ich lese es jetzt einfach vor, weil es ist ziemlich lang, das Kapitel. Am Bahnhof parkt kein einziges Taxi. Alle Kollegen sitzen wohl bei ihren Familien. Die Einsamen in ihren Stammkneipen, sofern sie noch geöffnet haben, oder hocken allein zu Hause, trinken zu viel und blättern traurig in alten Fotoalben, denken an glücklichere Zeiten, wenn es welche gegeben hat. Ich fahre in die erste Parklücke direkt vor dem Treppenaufgang am Bahnhof, mache den Motor aus und beobachte, wie von meinem Atem die Scheibe innen beschlägt. Ich höre auf die Stille, schaue auf die Bahnhofsuhr und überlege, ob es sich überhaupt lohnt, jetzt noch auf einen Fahrgast zu warten. Die Stille ist angenehm. Wie klangloser Klang. Ich fühle mich wohl in ihr und beschließe zu warten. Ich muss an Jenny denken, auf der Intensivstation, an ihren Vater, seine Verzweiflung, an die Liebe zu seiner Tochter, daran, wie unglaublich schnell das Leben eine Wendung nehmen kann, ob man es will oder nicht, an die vielen verpassten Möglichkeiten, die vielen Fehler in meinem Leben oder zumindest das, was ich für Fehler halte. An Jennys Rettung, an ihre zweite Chance auf ein Leben, vielleicht ein besseres, glücklicheres. Ich schaue einen Moment in den Rückspiegel, suche mein Gesicht. Auf welchem Weg befinde ich mich? Ist es der richtige? Lebe ich ein glückliches Leben? Welches war meine zweite Chance? Hatte ich überhaupt eine? Und wenn ja, dann habe ich sie nicht einmal wahrgenommen. Wird Jenny sich über ihre zweite Chance bewusst werden? Vielleicht nicht. Ihr Vater bestimmt. Wie nah der Tod und vor allem wie schnell er sein kann. Geht es darum, auf Gräbern zu tanzen und vorbereitet zu sein, wenn es dich selbst erwischt? Aber wie ist man vorbereitet? Sind die Dinge, die man für wichtig hält, vielleicht gar nicht so wichtig? Vielleicht gibt es etwas Wichtigeres als die Wunden meiner Kindheit, als die Musik, als Malaika, als mich? Verdammt, muss man an Heiligabend immer so rührselig werden? Aber warum auch nicht? Ich bin schließlich das einzige Taxi weit und breit. Allein, Mutterseelenallein. Malaika. Ich habe eine Ewigkeit nicht mehr an sie gedacht. Auf meinem Handy gibt es kein Lebenszeichen von ihr, stelle ich fest. Eine kurze SMS oder ein heimlicher Anruf aus dem Badezimmer. Das geht doch sonst auch. Warum nicht heute? Nicht jetzt, an Heiligabend? Ich versuche, die Gedanken an sie zu verdrängen, die Bilder zu verscheuchen, die in mir aufsteigen. Malaika beim Familienfest. Ehemann, Eltern, Schwiegereltern, feudales Essen, zu viele Geschenke, nie ein gutes Zeichen. Oder hocken sie zu zweit beisammen, kuscheln auf dem Sofa, halten sich im Arm, starren in den Fernseher. Er selbstzufrieden mit dem Leben, das er führt, sie unglücklich über das ihre, beide schweigen. Jeder aus einem anderen Grund. Bin ich ihr so wenig wert, dass sie an Heiligabend nicht mit mir reden oder mit mir schreiben will? Ich schicke eine SMS los. Ganz egal, ob er es mitbekommt. Wie lange soll das so weitergehen? Habe ich die Kraft für ein weiteres Jahr? Ein halbes? Oder reicht sie mir nur noch für wenige Wochen? Ich spüre den Unwillen, die Kraftlosigkeit bei dem Gedanken, dieses Leben noch länger so weiterzuführen. Malaika für ein paar Stunden kommen sehen, in ihr versinken, in ihrer Umarmung geborgen, von ihrer Liebe liebkost sein und dann am Straßenrand stehen und ihr nachwinken, wenn sie mich gegen 9 oder halb 10 wieder verlässt und nach Hause muss. Du meine Güte, schon wieder so spät, hoffentlich fragt er nicht, wo ich so lange bleibe. Aber er fragt danach immer öfter. Und immer öfter muss sie lügen, um die Lüge glaubhaft zu machen. Seit 1,5 Jahren führt sie ein Doppelleben. Wie kann sie das? Und wie kann ich das? Ich lebe es ja irgendwie mit. Bisher bin ich wohl oder übel damit klargekommen, dass sie mich jeden Abend wieder verlässt. Aber seit einiger Zeit will ich sie nicht mehr gehen lassen. Ich werde sogar wütend, wenn sie nervös zur Uhr blickt und unruhig wird. Schluss jetzt, sage ich kopfschüttelnd und drehe am einen Schaltknopf des Autoradios. Das ist eine Überraschung. Auf meinem Lieblingssender läuft gerade You Are the Sunshine of My Life. In diesem Moment wird die Beifahrertür aufgerissen. Ich erschrecke. Hey, er ist der Größte, sagt der Mann, der mit einem Gitarrenkoffer in der Hand neben meinem Taxi steht und hereinlächelt. Ich starre ihn fragend an. Seine Erscheinung, sein Aussehen verwirren mich völlig. Stevie, grinst er, aufs Radio zeigend. Ich lächle zurück. Der Typ sieht großartig aus. Das Weiß seiner Augen sticht aus seinem dunkelbraunen Gesicht. Eine Frisur ist da schon gar nicht mehr. Auf seinem Kopf explodiert eine Löwenmähne aus gedrehten und verfilzten Haaren. Der Kerl hat Dreadlocks, die fast zum Gürtel reichen. Um seinen Hals hängen grün-gelb-rote Ketten und ein Amulett in Form eines Cannabisblatts. Ein Musiker. Und das an Heiligabend. Naja, von Himmel hoch wird der sicher nicht spielen. Direkt aus Jamaika, scherze ich. So ähnlich lacht er und streckt mir die Hand entgegen. An seinem Handgelenk trägt er rote, grüne und gelbe Lederbänder. Ein Freak, denke ich, händeschüttelnd. Ich muss auf ein Konzert, sagt er. Auf mein Konzert. Nach Stuttgart. Können Sie mich fahren? Das wird nicht ganz billig, entgegnete ich. Kein Problem, Mann, sagt er augenzwinkernd. Vielleicht können wir uns auf einen Heiligabendpreis einigen. Sein freundliches Grinsen offenbart eine Reihe weißer Zähne. Ich nicke lächelnd. Er legt den Gitarrenkoffer auf die Rückbank und setzt sich neben mich. Sein Akzent klingt humorig. Sie sprechen gut Deutsch, wende ich mich zu ihm. Danke, war schon einige Male hier. In den 80ern, für ein halbes Jahr Berlin. War eine gute Zeit für Reggae. Er reicht mir nochmal seine kräftige Hand. Ich heiße Bob, sagt er. Bob. Ja, yeah, genau wie der, lacht er, sich schüttelnd, sodass seine Dreadlocks durch die Gegend fliegen und ich mich zur Seite neigen muss, um nicht getroffen zu werden. Ich erwidere seinen Händedruck und stelle mich vor. Ein Moment scheint es mir, als träumte ich das alles. Angefangen von meiner Schlitterpartie beim Bauernhof, über das Selbstmordmädchen, bis hin zu diesem Typen hier, einem Reggae-Musiker, der an Heiligabend zu seinem eigenen Gig chauffiert werden muss. Ich atme tief durch. Alles okay, Mann? Mein Fahrgast schaut mich besorgt an. Es geht schon. Das wäre gut. Hier ist leider sonst kein Taxi mehr, lächelte er. Alles klar, Wo soll es denn hingehen, Bob? Er nennt mir den Club, in dem er gegen Mitternacht seinen Gig hat und handelt mit mir einen Pauschalpreis aus, mit dem auch ich leben kann. Ich lasse das Taxameter aus und schaue noch einmal auf das Display meines Handys. Noch immer nichts von Malaika. Weiß sie eigentlich, wie sehr sie mich damit verletzt? Frage ich mich niedergeschlagen und starte den Motor. Schlechte Nachrichten? Fragt Bob. Keine Nachrichten sind manchmal auch schlechte Nachrichten, antworte ich lakonisch. Sein Schweigen halte ich für Zustimmung. Ich fahre auf den neuen Zubringer der Bundesstraße nach Stuttgart. Geht wie am Schnürchen. Die Straße ist geräumt, Streusalz spritzt an die Stoßstangen. Es geht über Land. Nur ein einziges Mal bin ich diese Strecke mit meinem Taxi gefahren. Aus der anderen Richtung kommend, vom Stuttgarter Flughafen her nach Hause. Genau in diesem Taxi. Als Fahrgast. Vor einer Ewigkeit, als es noch nicht mir gehörte. Ich hatte damals nur 4 Monate in Detroit ausgehalten. Liv hat meine Nerven zu sehr strapaziert. Ihre Männerbekanntschaften, die lauten Partys bei ihr. Aber vor allem, wenn sie die ganze Nacht hindurch Sex hatte. Ihr Geschrei hatte mich völlig fertig gemacht. Eine Flut von Bildern überkam mich in solchen Nächten und am Ende lag ich da und holte mir einen runter. Im Kino durfte ich nur die Karten abreißen und hin und wieder Popcorn verkaufen. 4 Monate lang liefen nur Blockbuster. Außerdem erholte ich mich mental nicht mehr von dem Überfall auf mich und ließ mich nach der Arbeit meistens von Kollegen nach Hause fahren oder wartete auf Liv, je nachdem, welche Schicht sie fuhr. Wenn sie gut drauf war, selten genug, gondelte sie mit mir kreuz und quer durch Detroit, quatschte ohne Pause und rauchte ihre Joints nebenbei. Wir hatten nicht ein einziges Mal miteinander geschlafen. Ich hatte auch nie wirklich versucht, bei ihr zu landen. Die Typen, die sie anschleppte mit ihren abgerissenen Jeans, den karierten Hemden und ewig langen Kinnbärtchen, hatten mich abgeschreckt und mir war klar, dass sie einen Schisser wie mich sowieso nicht ranlassen würde. Am Ende verliebte ich mich in sie und schnüffelte ihr nach, fragte sie aus, stöberte in ihren Briefen und wusste an ihrem Gestöhne und den Lustschreien, mit welchen von ihren Typen sie gerade bumste. Sie mochte mich, lachte gerne mit mir oder hielt Monologe über die Zukunft Amerikas, wie sie sie sah. Aber zu mehr hat es einfach nicht gereicht. Auch Soul hatte ich nirgendwo gefunden. Die Youngsters hörten Hip-Hop oder Grunge, die Älteren R&B oder Jazz. Und mit Jazz konnte man mich damals um die Welt jagen. Ich war wochenlang mit Liv durch die Clubs gebummelt, auf der Suche nach dem Soul der guten alten Zeit. Damit zog mich Liv jedes Mal auf, wenn ich wieder die Adresse irgendeines Clubs ausfindig gemacht hatte und sie überredete, mit mir dorthin zu fahren. Wenn wir dann an der Bar herumhingen und ein weißer DJ diesen weichgespülten R&B-Kram auflegte, erzählte sie den Barkeepern jedes Mal, ihr Kumpel aus Germany sei nach Amerika gekommen, um den guten alten Soul zu finden, während sie mir freundschaftlich durch die Haare wuschelte. Die Jungs hinter der Theke lachten sich darüber halb schlapp. Am Ende war meine Abreise sogar sowas wie eine Flucht. Ich schob ihr einen Brief unter der Tür durch, während sie schlief, und meine Kündigung schickte ich auf dem Weg zum Flughafen an meinen Chef im Kino. Motown war No Town für mich gewesen. Enttäuscht und traurig hatte ich im Flieger nach Hause gesessen, nee, ohne Plan, wie es weitergehen soll. Die Zukunft war ein Abgrund für mich. Ich nahm eine Schlaftablette, um abschalten zu können. Frankfurt hatte mir Angst gemacht, weil es viel zu amerikanisch aussah. War aber zum Glück nur Zwischenstopp und Kurzaufenthalt gewesen. Als ich aus dem Terminal des Stuttgarter Flughafens kam, gönnte ich mir den Luxus einer Taxifahrt und steuerte auf das erstbeste Taxi zu, eine coole Karre mit abgefallenem Heck. Der Taxifahrer erzählte mir während der Fahrt nach Hause, dass er in 3 Monaten die Rente einreichen werde und noch niemanden hatte, der sein Taxi kaufen wolle. Er wolle beides, Taxi und Konzession, unbedingt loswerden, selbst für einen Apfel und ein Ei, wenn es sein müsste. Er sei finanziell abgesichert. Warum eigentlich nicht, dachte ich grinsend. Und Detroit war mit einem Mal weit weg. Ein Stück Vergangenheit, das kaum noch wehtat. Ich erbat mir ein paar Tage Bedenkzeit, aber eigentlich wusste ich schon, dass ich zusagen würde. Ich hatte keine Pläne, kaum Geld und noch keine Zukunft. Als ich aus dem Flieger gestiegen war und Liv machte den Taxijob auf eine Art, die mir gut gefallen hatte. Ich schaute mich im Inneren des Wagens um und fand, dass es eine extrem coole Karre war. Heute fahre ich das Taxi. Heute ist es meine Karre. Und heute ist wieder einmal Heiligabend. Aber dieser Fahrgast wird mir nicht ins Bein schießen. Pah, das ist ja ein Kassettenrekorder, lacht Bob erstaunt. Ich habe einfach noch zu viel Kassetten, sage ich entschuldigend. Das ist gut, ruft er begeistert. Ich liebe Tapes. Meine besten Rhythms trage ich nur auf Tapes mit mir herum. Ich höre sie unterwegs und immer wieder fallen mir Voices dazu ein. Er wirft seine Dreadlocks aus dem Gesicht. Er erinnert mich an einen Löwen. Zu der Mähne kommen 2 dunkle Augen, aus denen Feuer sprüht, wenn er spricht. Er wählt die Worte langsam und bedächtig, redet mit einem stolzen Tonfall eines Rastafaris. Ich bin beeindruckt. Rhythms? Ja, Rhythms. Es geht immer nur um Rhythms, meint er. Seine Augen blitzen auf. Rhythmus, Mann. Ich nicke. Bei meinen Songs sage ich ernst und drehe mich zu ihm um, geht es mir nicht um Rhythmus. Ich will vor allem was mitteilen, Botschaft, Message, verstehst du? Du schreibst auch Songs. Traust du mir das nicht zu? Ey, klar, Mann, warum nicht? Taxifahrer, Songwriter, das geht alles. Und was ist? Worum geht es dir in deinen Songs? Ich brauche ein paar Sekunden, bis ich antworte. Darum, einen Weg zu finden. Er hebt die Augenbrauen. Ein Weg. Ein Weg aus dem inneren Gefängnis, sage ich, den Blick starr aus dem Fenster auf die Straße gerichtet. Ein Weg weg vom Abgrund, vielleicht ins Licht. Ich räusper mich. Er nickt. Ins Licht, wiederholte er. Mann, wie kann ich das nicht verstehen? Ich blicke ihn kurz an und spreche weiter. Wenn ich für mein Anliegen oder meine Not Worte finde, schaffe ich mir einen Weg, der vorher nicht da war. So werden Songs zu Schritten, zu einer neuen Chance, die es vorher nicht gegeben hat. Zusammen mit dem Text ist Musik stärker als alles. Ich sehe aus den Augenwinkeln, wie er mich anschaut. Er lächelt, schüttelt den Kopf und wirft die Dreadlocks zurück. Denkst du, das weiß ich nicht? Sagt er. Aber meinst du, wir Reggae-Artists haben nichts zu sagen? Reggae ist Message, Mann. Reggae ist spirituell. Spirituell? Glaubst du nicht, oder? Hast du jemals eine Scheibe der großen Roots-Sängers gehört? Nein? Tu es, Mann. Du wirst hören, dass Message und Rhythm nirgendwo so eins sind wie im Reggae. Es ist wie Ein- und Ausatmen. Ja, Mann. Reggae ist alles. Es hat die Macht, deine Seele und deinen Geist völlig zu erfüllen. Es verleiht dir die Kraft, innere Kraft, verstehst du? Seine Augen blitzen, während er redet. Er gestikuliert mit den Händen. Seine langen, dünnen Fingern malen Figuren in die Luft wie ein Dirigent. Ich muss grinsen. Ey, du glaubst mir nicht, lächelt Bob. Warte. Er kramt eine Kassette aus dem Gitarrenkoffer. Probier es, meint er. Aber es klingt mehr wie ein Befehl. Ich nehme meine Soul-Kassette aus dem Player und schiebe seine hinein. Ein schwerer Offbeat und eine gehörige Portion grandioser Percussion setzen ein. Fette Bässe dröhnen. Eine Gitarre flirrt über den Beat. Lauter, Mann, du musst es lauter hören, meint Bob. Und dreht die Lautstärke höher, bis es im Wagen von den Bässen wummert. Fühlst du es? Fühlst du die Vibes? Schön, es hört sich verdammt cool an, aber ich muss eine menschliche Stimme hören, sage ich. Singt da noch jemand? Frag ich ungeduldig. Natürlich, Mann, aber du musst zuerst den Rhythm fühlen. Der Sänger hat einen äußerst angenehmen Tenor. Belegt und rau, nachlässig intonierend, aber das macht den Reiz aus. Ich schenk dir das Tape, sagt Bob. Hör auf die Lyrics und fühl die Rhythms. Wenn du reif dafür bist, wird Reggae dein Leben verändern. Reggae ist Jah Music. Jah? Gott, sagt er laut und schaut mich begeistert an. Du bist auf der Suche nach deiner Liebe? Fährt er fort. Im Reggae aber geht es um Größeres. Natürlich singen wir Liebeslieder, singen über Politik, soziale Ungerechtigkeiten, Macht und Korruption, aber wir singen auch über die eine Liebe, unser Leben als Jah People. Und wie es ist ohne sie. Ja, Mann, es geht um Liebe und Rhythm. Liebe ist Rhythm. Ein gutes Schlusswort, meine ich lächelnd. Als wir vor dem Club stehen, in dem er in einer halben Stunde spielen soll, und stell die Musik leiser. Komm mit und hör dir den Gig an, lädt er mich lächelnd ein. Danke, aber ich bin nicht in Stimmung. Bob lacht. Reggae bringt dich in Stimmung. Hinter mir hupt es. Ich stehe in zweiter Reihe mitten auf der Straße. Öffne das Fenster und winke entschuldigend. Überleg es dir, sagt Bob und drückt mir die vereinbarte Summe in die Hand. Manchmal bekommen wir ein Zeichen, sagt er, als er seine Gitarre von der Rückbank nimmt. Jah bless, sagt er und schlägt seine Hand in meine. Ich beobachtete, wie er die Stufen des Clubs hinaufgeht, stolz wie ein Löwe. Übrigens, ruft Bob mir zu, cooles Taxi. Er klopft mit der Faust auf sein Herz und grüßt mit einem Kopfnicken und geht hinein. Ich fahre ein Stück weiter vorn in eine freie Parklücke. Ach, das in Stuttgart, denke ich verwundert. Manchmal bekommen wir ein Zeichen. Ich schaue auf mein Handy. Sie hat geschrieben. Endlich, Malaika, denke ich. Öffne die SMS und lese. Es tut mir leid, unendlich leid, aber ich kann nicht kommen, nicht jetzt. Immer wieder lese ich diesen Satz. Und nun? Völlige Leere in meinem Kopf. Ich habe es befürchtet, aber es trifft mich. Ich merke, dass der Motor noch immer läuft und drehe den Zündschlüssel. Stille. Sonst liebe ich die Stille im Inneren meines Wagens. Jetzt kommt es mir vor, als ob ich Wattebäusche in den Ohren hätte. In meinem Kopf dreht sich ein Karussell, das ich nicht zum Stehen bringe. Ich muss endlich da raus, denke ich, und weiß nicht genau, was ich meine. Ein Zeichen. Warum eigentlich nicht? Ich steige aus dem Wagen, schließe mein Taxi ab und gehe die 50 Meter zurück zum Club. An einem solchen Abend, noch dazu an einem Heiligen, ist Reggae vielleicht gerade das Richtige. Mit ordentlichem Schwung öffne ich die Clubtüren, spüre die Wärme der Menschen beim Eintreten und rieche lächelnd den bekannten süßlichen Duft.